Dieser Talk wird Ihnen präsentiert von Let's Go Tours, dem führenden Schweizer Spezialisten für Reisen in den Indischen Ozean, nach Afrika und Arabien seit 1994.
Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin der Reto Sutter, Chefredakteur von Travel News. Und heute an der Schwimmbadstrasse 1 zu Windisch im Kanton Aargau bei einem leidenschaftlichen Kreuzfahrtfan. Zu Gast in unserem Podcast ist der Dario Cremona, der schon in sehr jungen Jahren Leiter der Kreuzfahrtsparte bei Knechtreisen geworden ist. Schön, bist du bei uns im Podcast.
Danke vielmals für die Einladung.
Wann warst du das letzte Mal auf einer Kreuzfahrt?
Ist doch schon seitdem her für meine Verhältnisse. Ich bin im Oktober eine Woche lang auf der Donau gewesen. Also nicht Hochsee, sondern auf einer Flusskreuzfahrt.
Und wie war es?
Wunderbar. Ich habe etwas gesucht, um entschleunigen. Und ich glaube, eine Flusskreuzfahrt war genau da gewesen. Entspannt in den Alltag starten und einfach, wie man so sagt, sanft treiben lassen, oder?
Genau. Zählst du eigentlich noch, wie viele Kreuzfahrten du schon gemacht hast in deinem Leben?
Also ich glaube, wenn ich nicht eine Liste würde führen, dann hätte ich mich schon lange irgendwie verloren in diesen vielen Kreuzfahrten. Aber ich führe tatsächlich so ein Büchlein, wo ich all die Cruise Cards sammle, also die Kreuzfahrt-Bordkarten. Und mit der Flussfahrt sind es jetzt 60 Kreuzfahrten geworden.
Das war ein Jubiläum in dem Fall.
Jubiläum, ja, habe ich angestossen an Bord.
Wie ist eigentlich deine Leidenschaft für Kreuzfahrten entstanden?
Da müssen wir 15 Jahre retour. Ich durfte das erste Mal auf einer MSC-Kreuzfahrt, wo ich 10 war. Und wir haben dort als Familie eine Woche im Mittelmeer verbracht. Ab bis Genua, ganz klassisch, was so der Anfänger eben macht. Und von Tag 1 hat es mir die Ärmel reingezogen. Also mega fasziniert gewesen von dem logistischen Aspekt von einem Schiff, aber auch von der Reiseart. Und ich würde sagen, ich habe ein bisschen Gene. Gerade auch durch meine Grosseltern, die am Meer aufgewachsen sind, habe ich diese Leidenschaft sehr schnell auch für mich gefunden.
Wo sind Sie aufgewachsen?
Also die Seite von Mami kommt ja aus Italien. Der Nonno kommt aus Sizilien und meine Nonna aus La Spezia.
Alles klar,
genau. Hast du das ein bisschen genau. Ja, er war auch Fischer als junger Bub oder Jugendlicher und ist auch selber dann auf Kreuzfahrten gegangen im höheren Alter. Und darum behaupte ich jetzt einmal, haben wir das sicherlich ein bisschen den Genen.
Du hast gesagt, es hat den Ärmel gerade reingezogen. Was fasziniert dich denn so an dieser Reiseform? Was macht sie so speziell?
Also zuerst einmal die Dimension oder, von dem Schiff dürfen stehen. Gut, da muss man unterscheiden. Es gibt kleinere Schiffe, es gibt Riesenschiff, Riesenkreuzfahrtschiff. Aber einfach den Eindruck von dem Schiff zu haben, vor dem können stehen. Und dann selber, eben klassisches Argument, aber jeden Tag dürfen neue Destinationen erleben. Man hat zwar immer nur einen kurzen Einblick, aber dennoch erlebt man ganz viel. Und der Komfort auf dem Kreuzfahrtschiff heutzutage ist sehr hoch. Also man hat hier quasi alle Kategorien, von Standard bis Luxus, hat man alles. Und dass man die Vielfalt kann decken kann innerhalb von dieser kleinen Branche, finde ich extrem faszinierend.
Hast du dementsprechend nach dieser ersten Kreuzfahrt auch Druck gemacht bei den Eltern? Also gesagt hast, so, jetzt will ich aber gerade wieder gehen und nochmal? Oder wie ist das weitergelaufen dann?
Ja, der Druck ist eigentlich dann mehr von der Kollegin gekommen, von meinen Eltern, die im Reisebüro gearbeitet hat. Die hat dann schon vor der ersten Kreuzfahrt mit dem nächsten Angebot geworben, hey, MSC hat da ein Special. Und dann haben wir aber gesagt, nein, wir gehen jetzt zuerst mal schnuppern. Und das Special war eben so gut gewesen, dass meine Eltern das im Nachgang bereut haben, weil ja, man hat doch noch einiges können sparen. Aber wir haben dann nachher, oder meine Eltern haben dann entschieden, wir machen ein Jahr darauf wieder eine. Aber ja, also, sage ich mal, die Initiative, jedes Jahr habe ich dann getroffen, ich bin da mal googeln, was gibt es für neue Routen. Bin dann mal zu meinen Eltern und gesagt, hey, das wäre noch spannend, können wir da mal das anschauen. Und so haben wir jedes Jahr als Familie angefangen, Kreuzfahrten zu machen.
60, hast du gesagt, sind sie jetzt. Hast du ein Lieblingsschiff, das du dich ein bisschen verliebt hast ist und einfach sagst, das ist noch etwas spezieller als die anderen? Oder hat jedes so ein bisschen seine schönen Eigenheiten?
Also eben das Zweite. Ich glaube, jedes Schiff verkörpert irgendetwas. Oder? Für mich ist es aber nicht zwingend ein Schiff, sondern das Erlebnis, das ich habe. Und ich glaube, für mich so ein bisschen mein Lieblingsschiff geworden ist die MSC Seashore. Ich durfte zweimal auf das Schiff. Das erste Mal, wo mich MSC an die Taufe eingeladen hat, wo ich die Ikone Sophia Loren mal gesehen habe. Sonst sieht man sie immer in irgendwelchen Videos, wie sie die Schiff tauft. Und dann aber das zweite Mal sind wir mit der Knechtreisen-Studiereise sind wir ja nach Florida und haben die Kreuzfahrt auf der Seashore kombiniert. Und deswegen würde ich sagen, jetzt sicherlich das Schiff ein spezieller Platz, weil ich mir also einen Kindheitstraum erfüllen konnte.
Dario, Kreuzfahrtsparte hat nach Corona etwas länger gebraucht als andere Reiseformen, um wieder auf Touren zu kommen. Wie ist das Kreuzfahrtjahr 2024 gelaufen?
Ich kann es natürlich auf unsere eigene Abteilung reflektieren, wie es gelaufen ist. Was uns sehr erfreut hat, ist, dass wir das 23 übertroffen haben. Also Kreuzfahrtsparte erholt sich, aber in der Schweiz langsamer als in anderen Märkten. Also Deutschland und Österreich hätten bedeutend grösseres Wachstum erzielt das Jahr als die Schweizer Kreuzfahrtbranche. Wir haben einmal Zahlen ausgewertet bekommen von der CLIA und die sagt, dass wir in der Schweiz im 23 100'000 Passagiere wieder haben können gewinnen und uns nach wie vor, wenn wir die Vor-Corona-Zahlen vergleichen, also 19, 40'000 Schweizerinnen und Schweizer fehlen. Also das Potenzial, um das Vor-Corona-Niveau zu erreichen, ist sehr gross und natürlich zu übertreffen, weil ja, die Sparte wächst in Form von Kreuzfahrtschiffen, von Betten. Also wir haben da noch sehr viel ja, Potenzial, um ausschöpfen
können. Wie erklärst du dir das als Kreuzfahrtexperte, dass Österreich und Deutschland dort schon wieder voraus sind gegenüber vor Corona?
Ich denke, also einerseits ist die Schweiz mit Abstand der kleinste Markt im Vergleich zu den beiden, also Österreich oder Deutschland. Deutschland ist ja 10-mal so gross von der Einwohnerzahl, wenn man das mal so ein bisschen grob schätzen wollen. Und jetzt auch im Hintergrund kann man argumentieren, ja, die Märkte bekommen natürlich auch mehr Marketingbudget von den jeweiligen Headquarters. Die können dort mehr Werbung schalten. Und dazu kommt, dass ein Land wie Deutschland auch den Bezug oder den Anschluss zum Meer schon hat. Also Deutschland selber kann natürlich mit ihren zwei grossen Marken, TUI und AIDA, schon selber ab Hamburg, Kiel oder Warnemünde das Publikum bedienen. Sei das auch sehr nachhaltig mit der Anreise mit dem Zug oder mit dem PKW. Also die haben es schneller gehabt als Österreich und Schweiz kombiniert. Wie erwähnt, das Marketingbudget. Und bei der Österreich kann ich mir es ehrlich gesagt nicht so ganz erklären, aber auch dort spielt vielleicht der Faktor mit, dass sie selber benachbart sind zu Italien, schnell die Anreise nach Trieste und Venedig haben. Vielleicht hängt es ein bisschen mit dem zusammen.
Gibt es Schiffe, die besonders gut laufen oder gelaufen sind jetzt auch im 2024 und so nicht, die noch Aufholbedarf haben, oder zieht sich das so ein bisschen quer durch?
Also, was sehr gut gelaufen ist, auch gerade unmittelbar nach der Pandemie, sind alle kleineren Schiffe und Luxuskreuzfahrtschiffe. Also, sage ich mal, das Kundensegment, das hat vielleicht auch nicht müssen gross einstecken während der Pandemie, finanziell, hat sehr schnell das Budget wieder gehabt, um in die Ferien zu gehen. Und das Vertrauen in kleinere Schiffe mit dem Schutzkonzept ist grösser gewesen. Und bei diesen Produkten haben wir absolut kein Problem. Und da würde ich jetzt auch behaupten, der Schweizer Markt generell nicht. Beim Volumenmarkt hingegen merken wir Familien, budgetorientierte Kunden, dort gibt es noch Nachholbedarf, dass man wieder mehr mit den Argumenten, die wir schon vor Corona geworben haben, Familien quasi auch für günstig, also Teufelsbudget kann man auf Kreuzfahrt gehen, dass man dort wieder nachrüsten tun. Und wir mit der Marke Knechtreisen sind sehr stark im Premium- und Luxussegment, weshalb für uns vor allem die Reedereien sehr wichtig sind.
Haben sich neue Routen herauskristallisiert, neue Orte, wo die Leute anwenden, oder ist das jetzt auch über die Jahre ein bisschen ähnlich geblieben?
Also das Portfolio grundsätzlich bleibt ja immer ein bisschen ähnlich. Oder? Also die Welt ist ja leider nicht unendlich gross oder weit. Es kommen immer wieder neue Ziele dazu, aber das sind dann mehr vielleicht Trends. Ich glaube, wir haben ein bisschen Achterbahnfahrt seit Corona. Zuerst angefangen mit der blauen Reise, wo man einfach mal Kreuzfahrt angeboten hat ins Meer raus und wieder retour. Ohne Destinationen. Oder hat bedingt aufgrund von den behördlichen Situationen, dass man nicht hat können anlanden konnte. Nachher sind wir so ein bisschen back to normal. Wir konnten die Kreuzfahrtrouten wieder aufnehmen. Und dann ist natürlich politisch einiges auf der Welt gegangen, weshalb sicherlich nicht das östliche Mittelmeer, aber zum Beispiel das Schwarze Meer wegfällt. Wir haben ganz Israel, Ägypten, wo momentan nicht befahren wird. Der Suezkanal kann momentan nicht befahren werden. Und durch all die Entwicklungen entstehen dann neue Routen. Und das ist ja das Gute an der Kreuzfahrtbranche. Wenn Plan A nicht funktioniert, geht Plan B. Und wenn der nicht geht, haben wir immer noch Plan C. Und die Schiffe sind mobil, die sind dynamisch, die können wir so einfach neu umrouten. Und das sind dann Kreuzfahrten entstanden um Afrika. Man hat das Schiff wieder mal in Kapstadt stationiert oder im Indischen Ozean, wo vielleicht im Vorjahr nicht mehr im Programm war.
Wie aufwendig war jetzt das Jahr 2024 gerade in Bezug auf das, was du erzählt hast, geopolitische Krisen etc., neue Situationen, wo man dann Kunden auch wieder informieren muss? Ja, wenn ihr trotzdem auf die Kreuzfahrt, wenn sie jetzt halt nicht Route A nimmt, sondern Route B?
Also der Aufwand hat sich in Grenzen gehalten. Also Anfangsjahr sind wir ja irgendwie überrannt worden mit diesen Routenänderungen. Da hat man Kunden müssen umplanen. Und irgendwann haben wir einfach in der Abteilung selber entschieden, hey, wir tun die Kunden darauf sensibilisieren, dass die Routen durch den Suezkanal allenfalls umgeroutet werden können und wir so eigentlich schon haben können, den Kunden wie für eine andere Destination begeistern. Und deswegen ist dann der Aufwand jetzt so ab dem zweiten Halbjahr geringer ausgefallen. Aber ja, es ist die Bearbeitung von diesen Buchungen, die ist aufwendig. Wenn dann so ein Schiff plötzlich nicht mehr durch den Suezkanal geht, mit Rückerstattungen, mit Neubuchungen, dann können wir ein Liedli singen nach Corona.
Das glaube ich.
Spüren Sie den warmen Sand des Indischen Ozeans unter Ihren Füßen. Erleben Sie die wilde Schönheit Afrikas, die faszinierenden Schätze Arabiens und tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Reisens. Mit Let's Go Tours wird jede Reise zu einem unvergesslichen Abenteuer. Lassen Sie sich von uns in eine andere Welt entführen.
Eins von deinen Zielen ist es, vermehrt jüngere Leute auf Kreuzfahrtschiff zu bringen. Wie möchtest du das schaffen?
Also einerseits haben wir sehr ein junges Team können schaffen bei Knechtreisen. Wir haben unser Durchschnittsalter, mit dem habe ich auch schon geworben, ist irgendwo zwischen 6 und 27. Das ist sehr jung für ein Kreuzfahrtteam. Und ich glaube, das macht uns auch aus. Das merkt bei uns der Endkunde, aber auch unser B2B-Netz, dass da ein junges, dynamisches Team hockt, das sehr motiviert ist, zum Kreuzfahrt eben auch jüngeren Publikum näher zu bringen. Und sicherlich als Gesamtes, wo wir hier auftreten und das so zeigen. Da sieht man dann auch Publikumsmessen und so weiter. Und das merkt der Endkunde. Okay, die machen das als Job, also kann es nicht so langweilig sein, oder? Und dann selbstverständlich privat mit meinem Blog Cruise Experience auf Social Media, aber auch als Internetseite, wo ich probiere, dort die neuen Medien jüngeres Publikum können zu erreichen.
Viele gerade junge Menschen wünschen sich flexible und authentische Reiseerlebnisse. Wie passt eine Kreuzfahrt in diesen Lebensstil?
Da kommt es darauf an, was für eine Reederei buche ich schlussendlich. Oder? Wenn ich jetzt auf die grossen Volumen-Reedereien gehe, dann habe ich natürlich irgendwie ein taktetes Programm. Also da kann man auch die Route nicht individuell gestalten. Da ist einfach jede Woche das Gleiche. Oder? Das gleiche Bordprogramm, die gleichen Destinationen. Und da ist man schon irgendwie irgendwo durch eingeschränkt, was die Bedürfnisse angeht. Und wenn wir nachher Richtung höheres Segment gehen, wo wir ganz spannende Expeditionen haben, vielleicht mal etwas Ausgefallenes, mal eine Insel in der Karibik, wo die grossen Schiffe nicht anfahren, dann ist es halt ein Kostenpunkt. Oder dann ist die Frage, kann ich mir das als vielleicht Gen Z, Millennial überhaupt leisten, so ein spezielles Produkt auszuprobieren und dann dafür individuell in meinem Bordalltag zu leben. Und für uns ist dann immer so ein bisschen der springende Punkt, gibt es es? Wenn ja, dann haben wir es. Und das ist ganz klar bei uns, so ein bisschen Norwegian Cruise Line oder TUI Cruises, wo natürlich mit der Flexibilität an Bord Freestyle Cruising wirbt und man so auch das jüngere Publikum kann abholen und auch entsprechend bedienen.
Nachhaltigkeit ist ein grosses Thema in der Reisebranche. Wie stehst du zu der Umweltbilanz von Kreuzfahrtschiffen?
Heikles Thema oder sehr sensibles Thema, weil ich glaube, da spalten sich einfach die Meinungen, oder? Und ich bin einfach der Meinung, dass auch in unserer Medienlandschaft der Endkonsument zu wenig gut aufgeklärt ist. Ich habe ein bisschen Engagement versucht, mit grösseren Medien dem Ganzen entgegenzusteuern. Bin aber ehrlich gesagt auch ein bisschen erschrocken über die Kommentare unter so einem Post, weil ich merke doch, durch das, dass der Schweizer oder die Schweizerin per se noch nicht wirklich aufgeklärt ist, wo engagiert sich die Kreuzfahrtbranche und was macht sie alles in Bezug auf Umweltschutz. Und da gibt es ganz viele schöne Beispiele. Ich sage aber auch immer, es ist halt ein Weg, es ist ein Prozess. Wir können nicht von heute auf morgen Netto Null erreichen mit den aktuellen Technologien, sondern technologischer Fortschritt, Wandel, der braucht seine Zeit. Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, in der Geschichte, die Entwicklung des Menschen. Und das braucht jetzt einfach die nächsten 10, 20 Jahre, dass wir das erreichen können. Aber die Bestrebungen, die gemacht werden, die erachte ich als sinnvoll. Also sei das Schiff mit Landstromanschlüssen nachzurüsten, dann werden ziemlich alle Kreuzfahrtschiffe heutzutage umgerüstet oder verbessert mit sogenannten Scrubber, also Filteranlagen, alternative Treibstoffe. Wir versuchen auch mit Batterien, also hybride Modelle, die Schiffe zu betreiben. Und da gibt es ganz grosse Bestrebung. Und man darf nicht vergessen, die Kreuzfahrtschiffbranche selber, respektive die Reedereien, werden nur zu einem Teil staatlich unterstützt. Also all die Bestrebungen kommen vor allem mit privaten Geldern, schlussendlich mit dem Geld, das der Kunde für eine Reise zahlt, oder?
Man hat manchmal fast ein bisschen das Gefühl, es gehöre einfach zum guten Ton, gegen Kreuzfahrten zu lästern. Ja, das mache ich sich noch gut. Nimmst du das auch ein bisschen so wahr? Dass sich das fast ein bisschen etabliert hat, jetzt mindestens für die Schweiz geredet?
Ja, also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen scharf in meiner Aussage, die ich jetzt treffe, aber ich glaube halt einfach, dass das Bild, ein grosses Kreuzfahrtschiff in der Lagune von Venedig, das wirkt. Das wirkt in der Propaganda, wenn man über das Thema schreiben möchte. Und ich glaube, dort geht es vielleicht, behaupte ich mal, nicht wirklich ums Thema selber, sondern es verschafft dem Medium XY noch ein bisschen mehr Klicks auf den Webseiten. Oder? Und das ist natürlich schön, aber vielmals, wenn ich die Berichte lese, sind sie überhaupt nicht fundiert. Oder? Man greift einfach ein Thema auf, das vielleicht gerade polarisiert, und dann tut man es weiterverarbeiten. Und das passiert bei den Kreuzfahrtschiffen genau gleich. Oder? Obwohl die Schiffe heutzutage beispielsweise nicht mehr durch die Lagune von Venedig fahren, wird das Bild immer wieder verwendet in den Medien. Und ja, für den Endkonsument ist das natürlich etwas, das man schnell versteht, schnell aufgreifen kann und dann auch mitreden kann. Oder? Und wenn es dann eben tiefer in die Materie geht, dann wird es dann schon fast zu aufwendig für eine schnelle Berichterstattung. Oder? Und das finde ich schade, weswegen ich behaupte, es ist nicht die Reederei oder die Branche an sich, die zu wenig aufklärt, sondern schlussendlich die, die das Ganze verarbeiten oder für den Endkonsument.
Du hast die Umwelt angesprochen, Bemühungen auch, um da sich zu verbessern. Zum anderen ist natürlich ein Kreuzfahrtschiff für viele auch so ein Sinnbild für Overtourism. Du hast jetzt Venedig-Beispiel auch genommen. Kannst du das ein bisschen verstehen, dass das für Leute ein bisschen abschreckend wirken kann? Wenn man vielleicht selber privat in einer Stadt ist, dann kommt ein grosses Schiff und dann kommen da wirklich Menschenmassen von dem Steg in die Stadt. Ist das irgendwo nachvollziehbar für dich?
Ich verstehe, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, genau die Argumente sprechen gegen eine Kreuzfahrt. Ich muss aber auch sagen, wenn wir wirklich mal die Zahlen, die Hard Facts aufs Papier bringen, dann reden wir bei der Kreuzfahrtbranche nicht wirklich über Overtourism. Weil wir haben aktuell 360 Kreuzfahrtschiffe im Betrieb. Wenn wir die auf die gesamte Hochseeschifffahrt vergleichen, sind das 3,5% aufgerundet. Was sind 3,5% eben im Vergleich auf die ganze Hochseeschifffahrt? Und niemand redet über alle Low-Cost-Airlines, die aber in dieser Stadt im Minutentakt landen. Oder? Das ist dann ein weniger spektakuläres Thema, würde ich behaupten, weil, wie gesagt, 5 Kreuzfahrtschiffe in Barcelona als Bild für den Overtourism wirkt viel besser in der Berichterstattung oder in der Argumentation als ein Flughafen, weil der Flughafen nicht mehr in Betrieb ist. Aber wenn wir mal die Besucherzahlen vergleichen, das haben wir immer gerne mit Venedig gemacht damals, oder? Dann merkt man dann schnell mal, aha, die Kreuzfahrtschiffe, die machen vielleicht gar nicht so viel aus, wie man eben sagt, oder? Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass viele Schiffe, oder jetzt zum Beispiel im Fall von Barcelona, Miami, dass die Schiffe ja den Hafen nutzen als Ein- und Ausschiffung, also als Rotation quasi. Das heisst, die Gäste selber bleiben vielleicht gar nicht wirklich dann noch verlängert an der Destination. Und im Fall von diesen Städten oder eben aus Venedig, merkt man dann schnell einmal, die Kunden pendeln gar nicht in die Altstadt, sondern die gehen entweder mit dem Flug wieder heim oder mit dem Bus weiter, hängen noch Rundreisen dran, was auch immer. Also man muss ein bisschen in Relation setzen, aber ich verstehe selbstverständlich, dass das im ersten Moment abschreckend wirkt. Wenn man dann aber eben mal ins Gespräch kommt, wie wir zwei zum Beispiel, dann merkt man dann, aha, ja, mal, stimmt eigentlich, so gross ist die Branche eigentlich gar nicht.
Relativiert einiges. Genau. Ich könnte noch ein bisschen in die Zukunft schauen von der Kreuzfahrtindustrie. Was zeichnet sich da für Trends ab? Was siehst du so ein bisschen an neuen, innovativen Angeboten?
Also ich muss sagen, was wir merken, sind Angebote für den alleinreisenden Kunden. Das kommt immer wie mehr und die Schiffe werden mittlerweile auch so ein bisschen konzipiert auf das Ganze. Ich komme hier wieder mit Norwegian Cruise Line. Das war etwa die erste Reederei, die so ein Solo-Kabinensystem oder Programm eingeführt hat, wo man wirklich Einzelkabinen hat und dann auch einen Lounge, wo sich die Alleinreisenden können treffen können. Und da merkt man, da kommt immer wie mehr. Die Reedereien werben nicht mehr mit diesen horrenden Einzelkabinenaufschlägen, sondern es gibt jetzt eben mal ein Special, mal eben eine Kabine oder eine Kategorie, die für das abgestimmt ist. Nachher in Bezug auf den Schifffahrtbau merken wir so ein bisschen zwei Trends. Also wir haben ganz klar den Trend zum Kleinen, also quasi zum Luxussegment. Und da kommen ganz viele Hotelbrands, Ritz-Carlton zum Beispiel, Amman und so weiter, die mittlerweile ihre eigenen Yachten bauen. Oder? Die können ihr Hotelpublikum gut bedienen, aber auch Luxusmarken, die hier ihre Aufträge geben, wie zum Beispiel Regent Seven Seas, wo 3 neue Schiffe in Betrieb wird nehmen in den kommenden Jahren. Und dann haben wir den anderen Trend zu den grossen Kreuzfahrtschiffen. Und der haltet eben gleich an. Und dann fragt man sich vielleicht, okay, 7'000 Leute, will man das wirklich noch? Aber diese Schiffe werden mittlerweile sehr gut im US-Markt oder im asiatischen Raum gefüllt. Also dort, das sind mit Abstand die grössten Märkte und dort können so grosse Kreuzfahrtschiffe überleben.
Da siehst du auch noch kein Ende. Also das wird jetzt wahrscheinlich in dem Stil auch noch ein bisschen weitergehen, dass man weiterhin so grosse Schiffe baut, weil es halt einfach besser finanziert oder refinanzierbar nachher auch ist, über die hohe Anzahl Gäste.
Ja, genau. Also sie werden rentabler, ganz klar. Oder? Das ist ein grosses Kreuzfahrtschiff. Da hast du den sogenannten Skaleneffekt, oder? Da redet man auch in der Airline-Branche davon, in der Hotellerie, wo man einfach auf dem engen Raum mit mehr Gästen, mehr Kabinen ein höheres Revenue kann erzielen kann. Und ich glaube auch in den physikalischen Gesetzen, ich glaube, die Grösse würde schon noch gehen. Gerade wenn man Cargo-Schiffe anschaut, die teilweise in der Länge und in den Bruttoregistertonnen noch grösser sind, würde das auch in der Kreuzfahrtbranche gehen. Nur dann kommt natürlich die Frage, sind die Häfen mit den Pier und so weiter, sind die schon so weit, dass die noch grössere Schiffe abwickeln können? Und die andere Frage, die sich bei mir stellt, wie ist denn das Erlebnis noch? Oder will ich dann wirklich vielleicht sogar mit 10'000 Passagieren in die Ferien? Ja. Das ist so ein bisschen meine Fragezeichen, die ich aber persönlich stelle.
Du bist im letzten Frühling zum Leiter der Kreuzfahrtabteilung von Knechtreisen aufgestiegen. Welche Ziele verfolgst du in deiner neuen Rolle?
Also wir haben im Frühling haben wir mit der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern angefangen, die wir sehr gut haben können abschliessen. Wie gesagt, wir haben sehr junge Talente können einstellen. Und das ist sicherlich etwas, was ich verfolge. Was meine oberste Priorität ist, dass ich wirklich junge Leute kann motivieren kann, auch beruflich in der Branche Fuß zu fassen. Nicht nur Kreuzfahrten, Tourismus generell. Dann haben wir sicherlich ein grosses Ziel, dass wir weiter Marktanteil möchten gewinnen. Wir haben in unsere Marketingstrukturen investiert im Kreuzfahrtenbereich, dass wir hier im Endkund von Knechtreisen etwas bieten können. Unsere Filialen haben wir fit gemacht mit Schulungen, dass wir dort den Kreuzfahrtenverkauf können weiter vorantreiben können. Das sind alles so kleine Bestrebungen, die kommen. Wir haben aber auch im Flussfahrtenbereich investiert, wo wir mit der Marke Rivage Flussreisen sehr stark vertreten sind, wo wir unter anderem wieder die Bus-Abreise anbieten. In Zusammenarbeit mit Baumelreisen machen wir noch Wander- und Veloferien auf dem Fluss. Das sind unter anderem die Bestrebungen, dass wir ein Portfolio in der Knechtreisengruppe bieten können, wo der Markt wünscht und auch gefragt wird.
Wie war es für dich, vom Mitarbeiter plötzlich ins Chefengewändli hineinzuschlüpfen?
Herausfordernd, aber gut herausfordernd. Es ist natürlich spannend, auch für die Mitarbeiter. Oder? Zuerst bist du Arbeitskollege und dann plötzlich heisst es am Tag XY, das ist euer neuer PM. Das Team, das bestehend war, hat das sehr gut mitgemacht. Ich habe auch dort recht früh habe ich die Einzelgespräche geführt und die Leute abgeholt. Habe ihnen auch ein bisschen gesagt und erklärt, in welche Richtung ich gehen möchte. Und neue Mitarbeiter haben das recht gut aufgenommen. Also wir sind ein sehr eingespieltes Team mittlerweile und ich glaube oder ich würde behaupten, sie finden das sogar noch lässig, dass wir ein bisschen einen Verjüngungskur gehabt haben, in dem Sinn, dass wir auch ein bisschen flexiblere Strukturen haben können schaffen. Thema Homeoffice, Jahresarbeitszeit und so weiter. Das wird schon noch geschätzt. Und ich merke auch, dass dem kommt die Freude, oder? Dann kann man sich selber einteilen, man kann selbstständig arbeiten, als Gesamtteam. Und ich sehe mich nicht in der Hierarchie überhaupt von meinem Team, sondern ich bin einer von ihnen und wir sind alle am gleichen Strang.
Dario, wir steuern schon auf den Schluss vom Gespräch zu und am Schluss fange ich immer drei Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich fertig machen würdest. Eins der gängigsten Kreuzfahrten-Klischee, das überhaupt nicht stimmt, ist,
dass nur alte Leute auf dem Schiff sind.
Wenn ich mal nicht auf einer Kreuzfahrt bin, dann zieht es mich am ehesten auf.
Als Meer, würde ich sagen. Definitiv.
Und meine nächste Reise geht auf
Dubai.
Dario Cremona, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für Travel News. Ich wünsche dir privat und beruflich ganz erfolgreich 2025.
Danke vielmals, gleichfalls Reto.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Tag gibt es heute in einer Woche. Ciao miteinander.